History Mystery. Die Geheimnisse der Geschichte enträtselt.
Diesmal Pompeji. Lava, Hagelstein und harte Snacks. Anders! Bist du gerade wirklich ein wandelnder Backstein?
Das, Luna, ist mein Vulkankostüm. Komplett mit Aschewolke aus Watte und einem selbstgebastelten Krater, aus dem Rosinenlava-artig herausrieseln.
Die hängen dir auch noch im Haar. Wie du aussiehst, so.
Cool?
Nee, ich suche ein anderes Wort.
Interessant? Krass? Fantastisch?
Nee, auch nicht. Warte mal, ich hab's gleich. Ja, albern! Das ist der richtige Begriff.
Dankeschön.
Aber warum riecht es hier nach verbranntem Kuchen?
Ach, symbolische Darstellung. Des Vulkanausbruchs von 79 nach Christus. Und ich hab vergessen, den Timer meines Pompeji-Brotbackversuchs zu stellen.
Dein berühmter Vesuvkuchen?
Ja, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Oh, steinhart und geschmackig. Archäologisch. Lässt sich kaum schlucken. Aber heute geht's ja auch um Pompeji. Die römische Stadt, die vom Vesuv verschluckt wurde.
Wie ging das eigentlich los? Hat der Vulkan sofort alles rausgeballert oder erstmal höflich gehustet?
Na, anfangs eher das Zweite. Ganz genau genommen fing das Drama schon 17 Jahre vor der eigentlichen Katastrophe an. Im Jahr 62 nach Christus gab es nämlich ein gewaltiges Erdbeben, bei dem viele Gebäude in der Region zerstört worden sind. Was niemand wusste, es war ein Vorbote des Unheils. Denn da ist der Vulkan erwacht, könnte man sagen. Da haben sich im Innern des Vesuv Gesteinsschichten gebildet. So wurde der Vulkan zu einer tickenden Zeitbombe.
Unheimlich. Und was ist dann in den 17 Jahren passiert? Hatten die Leute keine Angst, so nah bei einem so gefährlichen Vulkan zu leben?
Das waren normale Jahre. In den Städten Pompeji, Herculaneum, Stabiae und Oplontis wurden nach und nach Erdbebenschäden ausgebessert. Und das große Beben von 62 geriet mehr und mehr in Vergessenheit. Und Angst hatten sie wohl eher nicht, denn der Vulkan galt als erloschener Vulkan. In der Zeit lag der letzte Ausbruch schon fast 900 Jahre zurück. Niemand rechnete damit, dass dieser Vulkan nochmal gefährlich werden könnte.
Bis es dann im Jahr 79 nach Christus zur Katastrophe kam. Erzähl doch mal, wie das anfing.
Also ja, schon Tage vorher hatte die Erde leicht gebebt. Und die Bewohner von Pompeji haben bestimmt eine Zeit lang eine weiße, harmlos aussehende Wolke über dem Vulkankrater beobachten können. Aber sich vielleicht nichts dabei gedacht.
Irgendwie gruselig. Und als es dann wirklich losging?
Ja, das war um die Mittagszeit. Es gab wieder ein Erdbeben und dann spuckte der Vesuv Asche und Bimsstein. Wie eine üble Sprudeldose. Das dauerte erst mal einige Stunden. Die Pompeianer dachten, ach, wir räumen später wieder auf. Und die Kinder liefen anfangs sogar rum und sammelten die ziemlich leichten Bimssteine auf. Die waren zuerst nur so groß wie Erbsen oder Nüsse. Man nennt sie...
Stopp! Wäre das nicht eine coole Quizfrage?
Prima, einverstanden. Wir haben uns nämlich überlegt, diesmal euch die Quizfrage zu stellen. Ihr könnt also mitraten und später in der Sendung erfahrt ihr die Lösung.
Genau. Also, wie nennt man diese kleinen Bimssteine auch, die bei einem Vulkanausbruch kilometerweit fliegen können, weil sie so leicht sind? Nennt man die A. Popcorn, weil sie nämlich genau daran erinnern, wie der Mais aufpoppt, wenn man ihn erhitzt.
Ja, oder heißen die vielleicht B. Minilithen, was übersetzt so viel wie kleine Steine bedeutet.
Oder ist C. der Begriff Lapilli richtig. Das Wort steckt ja irgendwie auch in Lapislazuli drin. Hat also auch etwas mit Stein zu tun. Keine Sorge, ihr müsst nicht googeln, nur gut aufpassen. Wir verraten euch nämlich gleich die Lösung. Aber jetzt geht's weiter. Also, der Vulkan stößt Asche und Erbsen große Steinchen aus.
Genau. Es hatte einen mächtigen Rums gegeben. Mittlerweile stand eine riesige, kilometerhohe sogenannte Eruptionssäule über dem Vesuv, die die Pompeianer bestimmt sehr beeindruckt hat.
Was ist eine Eruptionssäule?
Ja, die besteht aus Rauch und dem ganzen Material, das der Vulkan mit einer Mordsgewalt in die Luft spuckt. Da steckt so viel Kraft dahinter, dass das erstmal nur nach oben fliegt. Beim Vesuv waren das ungefähr 30 Kilometer. Die Säule reichte also bis in die Stratosphäre hoch.
30 Kilometer? Das ist ja fast dreimal so hoch, wie ein Flugzeug normalerweise fliegt. Wow, und dann?
Der Steinregen dauerte einige Stunden an und die Schicht wurde immer höher, bis von den meisten Häusern die erste Etage komplett verschüttet war.
Das war aber nicht das Ende, oder?
Leider hast du recht, Luna. Der pyroklastische Strom. Eine mehrere hundert Grad heiße Lawine aus Gas und Gestein rast mit unglaublicher Geschwindigkeit den Vulkan runter. Die traf die Stadt wie eine gewaltige Flutwelle, nur eben nicht aus Wasser.
Moment, Pyro was?
Pyroklastische Ströme, das kommt so. Oben im Krater des Vulkans steckt ein richtiger Pfropfen aus Gestein. Und unten in der Magmakammer wurde das Gestein immer heißer und heißer.
Und wird nicht heißes Gestein irgendwann flüssig und heißt es dann nicht Lava?
Na, Lava heißt flüssiges Gestein erst, wenn es an die frische Luft kommt. Vorher, wenn es noch im Erdinnern ist, nennt man es Magma.
Ja, richtig, stimmt. Könnte ich eigentlich auch flüssiges Gestein herstellen? Sagen wir mal im Backofen?
Naja, wenn du einen Backofen hast, der so 1200 Grad Celsius heiß wird, kannst du dir wirklich deine eigene Lava herstellen.
Schade. Unser Ofen schafft nur 250 Grad. 1200 Grad ist aber ziemlich heiß.
Naja, im Erdinnern, wo der Druck größer ist, reichen auch schon niedrigere Temperaturen. Das Magma beim Vesuvausbruch wird so um die 800 Grad heiß gewesen sein.
Wieso passiert sowas eigentlich so plötzlich und nicht ganz allmählich? Können wir das nochmal klären? Es wurde also in der Magmakammer immer heißer.
Genau. Wie wenn man zum Beispiel Milch in einem Kochtopf erhitzt. Was passiert dann?
Die Milch wird immer heißer und wenn man nicht aufpasst, kocht es irgendwann über.
Genau. Und kannst du keinen Deckel drauf machen?
Das nützt nichts, der Deckel hebt sich.
Genau so ist es. Und beim Vesuv war der Deckel eben aus Gesteinsbrocken.
Auweia. Und die sind dann hochgegangen?
Genau, irgendwann war der Druck im Kochtopf.
Also in der Magmakammer?
Ja, richtig. Also der Druck hatte irgendwann die kritische Grenze erreicht, wo der Deckel...
Also der Gesteinspropfen?
Ja, klar. Also der wurde dann explosionsartig in die Luft gesprengt.
Bäm! Und die heiße Milch...
Das Magma.
Ja, meine ich doch. Das Magma kam dann gleich hinterher gesprudelt.
Naja, eher geschossen mit Überschallgeschwindigkeit. Und dann kam das heiße Gas aus der Magmakammer direkt hinterher. Die Steine sind dann wegen der Schwerkraft wieder runtergefallen. Man sagt dann, die Eruptionssäule bricht ein.
Und die ganzen schweren Brocken sind dann genau auf die ausströmende Gaswolke drauf.
Ja, genau. Und dadurch sind sie dann wie auf einem Gaskissen den Hang runtergerauscht. Fast schon geschwebt, könnte man sagen.
Mitten in die Stadt.
Leider war.
Und alle Bewohner... Du weißt schon?
Nee, nicht alle. Viele waren geflohen, als noch Zeit war. Zwischen dem ersten Hüsteln des Vulkans und dem tödlichen pyroklastischen Strom sind ja viele Stunden vergangen. Aber einige tausend Menschen blieben tragischerweise in der Stadt.
Warum eigentlich? Ich meine, wenn ich ein paar Stunden Zeit hätte, bevor mich ein pyroklastischer Strom erwischt, würde ich zusehen, dass ich wegkomme.
Naja, wir können sie schlecht fragen. Aber du als angehende Geschichtsforscherin kannst über die Antwort nachdenken. Stell dir vor, du hast nie in deinem Leben so einen richtigen Vulkanausbruch erlebt. Ein paar Kilometer außerhalb der Stadt ist halt ein Berg, den du vom Küchenfenster aus sehen kannst.
Ah, so langsam begreife ich. Eines Tages grummelt die Erde. Das ist aber ein paar Tage vorher auch schon passiert, sagtest du. Ich würde also denken, das ist vielleicht ein Nachbeben. Und ich habe ja gerade vor ein paar Tagen erst erlebt, dass es so schlimm nicht war mit dem Erdbeben.
Sehr gut, weiter.
Also würde ich vielleicht denken, ach Mist, wieder so ein Erdbeben. Und würde dann würde ich auf die Straße gehen, Ich habe mal gehört, da ist man bei einem kleineren Erdbeben sicherer als im Haus, weil das ja einstürzen könnte.
Ja, das hättest du vollkommen richtig gemacht. Und dann?
Dann fallen plötzlich diese kleinen Steinchen auf die Erde, ganz viele Erbsen und Nüsse aus Stein. Ich ärgere mich also über den Steinregen. Das fühlt sich bestimmt an wie große Hagelkörner. Aber ich sehe auch diese bedrohliche Eruptionssäule.
Richtig, die Leute sehen die Säule in ein paar Kilometern Entfernung. Sie denken, die einzige Folge davon ist dieser Ascheregen und der Bimssteinhagel. Und bei Hagel tust du was? Die Stadt verlassen?
Oh weh. Ich gehe ins Haus und warte, dass der Hagel aufhört.
Bingo. Und das haben viele Pompeianer auch gemacht. Sie hatten eigentlich zuallererst vielleicht gar keinen Anlass, sich übertriebene Sorgen zu machen. Aber es wurde immer schlimmer statt besser.
Es regnete immer mehr Steine?
Es kann sein, dass der Lapilli-Regen nach ein paar Stunden sogar schwächer wurde. Das war ja nur das lose Zeug, das sozusagen obendrauf lag. Die schweren Brocken sind noch immer in der Luft. Bestimmt sind unter dem Gewicht von Steinen und Asche aber inzwischen trotzdem einige Dächer eingekracht. Und die Sicht wurde durch die Asche immer schlechter. Ja, und außerdem wurde es sowieso dunkel, denn inzwischen war es Abend geworden.
Wie schrecklich. Die Leute haben bestimmt gedacht, sie hätten es überstanden, als der Bimssteinhagel allmählich nachließ. Dabei stand ihnen das Schlimmste erst noch bevor. Haben sie denn wenigstens da versucht zu fliehen?
Manche ja, manche nein. Die Steindecke war so hoch, dass man die Fenster im ersten Stockwerk und die Balkontüren benutzen konnte, um direkt auf die Straße zu treten. Die komplette erste Etage war von Lapilli bedeckt. Aber vergiss nicht, durch die Asche konnte man kaum Luft bekommen und sehen konnte man auch nichts. Vielleicht haben sich manche feuchte Tücher vor den Mund gehalten und versucht, noch irgendwie rauszukommen.
Hatten sie denn eine Chance?
Klares Nein. Wer das versucht hat, kam ums Leben. Denn mehrere pyroklastische Ströme ergossen sich jetzt in alle Richtungen vom Vesuv herunter und erfassten nicht nur Pompeji, sondern auch die anderen Städte, die ich vorhin schon erwähnt habe.
Dann musste man im Haus bleiben, um sich zu retten. Im Erdgeschoss war man doch jetzt eigentlich sicher vor dem pyroklastischen Strom.
Das mag vielleicht sein, doch wer im Haus blieb, wurde entweder von Asche umhüllt oder von dem, was der Vulkan da so alles den Hang herunterschickte, eingeschlossen. Diese Menschen sind erstickt.
Wie schrecklich. Aber warte mal, gibt es nicht auch sowas wie Statuen von denen oder so?
Was du meinst, sind Gipsabgüsse. Die Menschen, die in der Asche gestorben sind, zerfielen irgendwann zu Staub. Aber ihr Körper hinterließ einen Abdruck in der versteinerten Asche. Und wenn man diesen mit Gips ausfüllt und trocknen lässt, hat man einen Abdruck des Menschen zum Zeitpunkt seines Todes.
Oh Mann, das ist alles irgendwie so unglaublich traurig. Und auch gruselig, Menschen in ihren letzten Momenten zu sehen.
Tiere übrigens auch.
Macht es nicht unbedingt besser. Lass uns zum Abschluss lieber noch ein paar weniger schaurige Dinge besprechen. Die Bimssteine haben ja auch die erste Etage der ganzen Stadt praktisch haltbar gemacht, nicht? Was habt ihr Archäologen denn da so gefunden, außer Leichen? Gab's wenigstens Reste von leckerem Essen oder sowas?
Tatsächlich. In Pompeji fand man Bäckereien mit verkohlten Broten. Die sehen heute noch so aus wie steinige Ciabattas. Schau, mein historisch akkurates Pompeji-Brot.
Das könnte auch ein Ziegel sein.
Authentizität, Luna. Die Pompeianer aßen übrigens flache Kuchen mit Honig. Die ersten Pizzen, nur ohne Tomaten. Die gab's nämlich damals in Europa noch nicht.
Was fand man noch so? Sag mir nur das coole Zeug, okay?
Okay, ich will's versuchen. Es gab Graffiti an den Wänden wie Markus liebt Sophia. Es gab Würfelspiele, Imbissbuden. Als Kind fand ich die steinernen Zebrastreifen in Pompeji immer richtig cool. Und die öffentlichen Toiletten waren auch sehr interessant. Es gab nämlich keine Trennwände.
Ich sagte, ich will die coolen Sachen hören, nicht die ekligen. Nimm das Bild bitte wieder aus meinem Kopf.
Okay. Manche Opfer hatten Goldmünzen bei sich. Entweder geklaut oder wollten ihr Erspartes vor Plünderern retten. Ja, so oder so hat nicht funktioniert.
Statt Geld oder Leben eher ein Weder noch. Also, Pompeji, tragisch, Aber mega spannend für Archäologen.
Genau, das ist ein schönes Schlusswort, finde ich.
Oh, sind wir schon wieder am Ende angekommen? Dann müssen wir noch unsere Quizfragen aufklären. Na, habt ihr gut aufgepasst, liebe Hörerinnen und Hörer? Wir hatten ja gefragt, wie man diese kleinen Bimssteine nennt, die bei einem Vulkanausbruch vom Himmel regnen.
Genau, wir haben in dieser Folge mehrmals die Lösung gesagt. Es sind weder Minilithen, sowas gibt es glaube ich gar nicht, und natürlich nennt man sie auch nicht Popcorn.
Stimmt. Die richtige Lösung lautete C. Lapilli. Habt ihr es erraten?
So oder so. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was Neues über den Vulkanausbruch von Pompeji erzählen.
Und freuen uns schon auf das nächste Mal. Lasst euch überraschen, um welches Thema es dann geht. Tschüss.
Ciao.
Manchmal finde ich es zu schade, dass man uns nur hören kann, aber nicht sehen kann. Dein Kostüm ist mit Abstand die lächerlichste Verkleidung, die ich je in meinem Leben gesehen habe.
Als was hättest du dich denn verkleidet?
Vielleicht einfach als Römerin? Warum hast du dir nicht einfach eine Toga übergeworfen oder sowas?
Stimmt. Darauf bin ich gar nicht gekommen.